Verwirrung ist vorbei, das hätte mein Lied sein können. Hat ein Bekannter geschrieben aus Norddeutschland. Aber das hätte mein Lied sein können. Das Leben, was er beschrieben hat von sich selbst, das habe ich auch mal geführt. Und bin ich so froh, dass die Verwirrung vorbei ist und dass seine Worte mich frei gemacht haben. Seid ihr auch froh? Und wenn ihr das noch nicht erlebt habt, heute ist der Tag, wo das passieren kann. Halleluja. So, ich begrüße euch jetzt hier nochmal ganz herzlich und auch alle die Hörer dieser CD und die Teilnehmer an dem Programm Briefe mit Vision. Das ist eure Stunde. Ich glaube, Gott hat was zu sagen für euch. Das Thema heute ist geschaffen zur Freude Gottes. Wir haben da angefangen, das letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten, über das Herz der Anbetung. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir Gott zum Lächeln bringen können. Und wir haben herausgefunden, dass es zu unserem Lebensziel als Menschen gehört, Gott mit unserem ganzen Leben anzubeten. Wir haben uns damit Missverständnissen befasst. Wir haben uns Furcht und Stolz angeschaut, die verhindern können, dass du und ich ein Leben der Anbetung führen können. Und haben herausgefunden, dass es an uns liegt, diese Dinge zu überwinden und so unsere Freundschaft mit Gott zu beginnen oder zu vertiefen. Wir haben uns die vier Geheimnisse angeschaut, die uns helfen, Gottes Freunde zu werden. Ich fand, das war ganz wichtig, weil Gottes Freund zu sein, das ist eine ziemlich coole Sache. Wenn ich als Kind wieder mal vermöbelt worden bin von irgendeiner kleinen Clique anderer Jungs, dann habe ich mir oft gewünscht, oh, hätte ich doch einen großen Bruder. So einen, mit dem ich drohen konnte und prahlen konnte. Wo ich mich hinter verstecken konnte, wenn wieder mal die Jungs kamen und mich, wisst ihr? Und heute habe ich ihn. Heute habe ich ihn. Heißt Jesus Christus. Er ist mein bester Freund. Er ist mein großer Bruder. Er ist mein König, mein Herr. Und wenn mich irgendjemand will, dann kann ich mich hinter ihm verstecken. Und ich weiß, er kämpft für mich. Das ist klasse. Wir sollten regelmäßig mit Gott kommunizieren, war einer der vier Schlüssel. Oder dass wir uns darin üben sollen, zu meditieren, also über dem Wort Gottes nachzudenken. Auch das hilft uns, unsere Freundschaft mit Gott zu vertiefen. Und als drittes haben wir uns gesagt, wir sollten entschieden sein, Gott im Vertrauen zu gehorchen und danach zu handeln. Entschieden sein heißt manchmal, sich gegen anderes zu entscheiden, was dem entgegensteht. Wir sollten dann als viertens, als Gottes Freunde, das wertschätzen, was Gott wichtig ist. Und das bedeutet vor allem, dass wir die gute Nachricht, das Evangelium, weitersagen. Denn dadurch laden wir Menschen, nach denen Gott sich sehnt, ein, ihn kennenzulernen und in einer lebendigen Beziehung mit Gott zu leben. Heute werden wir uns den ersten der fünf Lebensziele, die wir uns in dieser Predigtreihe ja genauer anschauen, abschließend behandeln. Darum der Titel, du wurdest zur Freude Gottes erschaffen. Im Markus-Evangelium heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Ein hoher Anspruch, wie ich meine. Aber nicht weniger, sagt Christus, ist das, was wir tun sollten. Wir könnten das auch einfacher ausdrücken. Gott sucht eine hundertprozentige Konzentration unseres Herzens auf ihn. Ist das nicht weltfremd? Ist das überhaupt möglich in unserer Zeit der Überflutung mit allen möglichen anderen Dingen und Reizen? Nun, wenn Gott etwas sagt, dann ist es möglich. Das habe ich herausgefunden, vor längerer Zeit schon. Wie auch Thomas Steinlein eben gesungen hat. Erstmal hält man die Gebote für unmöglich und all das und dieses und unrealistisch. Und dann findet man heraus, dass wenn man sich auf die erste Sache einlässt, die zweite auf einmal möglicher erscheint. Und die dritte sogar in die Nähe der Vorstellung rückt. Und so weiter wir diesen Weg gehen, desto mehr erleben wir tatsächlich. Gott fordert nie was Unmögliches von uns. Denn er hat uns etwas gegeben, was tief in uns Wohnung genommen hat. Ein Jemand. Ein Jemand, den wir in Kürze hier feiern werden. Der Heilige Geist wird dieser dritte Teil der Gottheit bezeichnet, der zu Pfingsten auf alles Fleisch ausgegossen wurde. Und dieser jemand macht Dinge möglich, meine Lieben, die wir aus eigener Kraft niemals könnten. Wir können auf die Weise unser Leben in einer Weise führen, in einer Kraft führen, die uns vorher undenkbar ist. So ist mein erster Punkt für heute ganz einfach. Gott will dich ganz. Meine Frau hat mal gepredigt vor ein paar Monaten, die hat die Predigt genannt 100%. Mir gefallen der Titel, denke ich. Das ist radikal, oder? Das ist radikal. Und radikal bedeutet von der Wurzel her. Radik ist die Wurzel. Und insofern, wir sind radikale Christen, oder? Habe ich nie als Schimpfwort empfunden, wenn mir das jemand gesagt hat, du bist aber radikal, sage ich, danke. Das, glaube ich, sollte ich auch sein, weil das Wort ist radikal. Jesus war radikal und ich möchte der Wurzel nach mit diesem Wort verbunden sein. Ich möchte da dementsprechend mehr und mehr in meinem Leben. So, Gott will nicht nur einen Teil deines Lebens, er will dein ganzes Herz, er will deine ganze Seele, er will deinen ganzen Verstand, ihr lieben intellektuellen Freunde, die hier sitzt. Da komme ich auch ein bisschen aus der Ecke. Das war mir das Schwierigste. Muss ich meinen Verstand ausschalten? Ich glaube nicht. Im Gegenteil. Und er will all deine ganze Kraft, die wir ja für alles Mögliche einsetzen. Der Mensch hat Kraft von Gott geschenkt bekommen, mit der kann er töten oder Leben schaffen. Stimmt's? Zeugen meine ich damit, ja? Leben zeugen. Gott hat kein Interesse an halbherziger Hingabe. Kann man das Mikro ein bisschen leiser stellen? Ich halle hier sehr stark, oder empfinde nur ich das so? Danke. Gott hat kein Interesse an halbherziger Hingabe, gelegentlichem Gehorsam und dem, was von deiner Zeit und deinem Geld übrig bleibt. Das ist das billigste Niveau von Christsein. Ja, ich gebe ihm halt, was übrig bleibt. Das macht man mit Hunden, oder? Die unterm Tisch sind. Der kriegt ab und zu mal was übrig bleibt in seinen Futternapf von unserem Mittagessen, unser Rocky. Aber ich glaube nicht, dass ich mit Gott so umgehen sollte. Er will deine ganze Hingabe und nicht nur kleine Stückchen deines Lebens. Eine Frau aus Samaria diskutierte mal mit Jesus darüber, wo und wann und wie man am besten Gott anbeten sollte. Jesus entgegnete, dass diese äußerlichen Fragen nicht wichtig seien. Wo du anbetest, das ist bei weitem nicht so wichtig wie die Frage nach deiner Motivation und deine Bereitschaft, Gott dein ganzes Leben anzuvertrauen. Es gibt eine richtige und eine falsche Art anzubeten. In der Bibel heißt es, wir wollen Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Von Herzen und mit voller Ehrfurcht. Die Art der Anbetung, über die Gott sich freut, die hat 4 Merkmale. Und die möchte ich mir mit euch jetzt anschauen. Das erste Merkmal ist, Gott freut sich, wenn unsere Anbetung getreu ist. Menschen sagen oft, mir gefällt die Vorstellung von Gott als diesem oder jenem. Und dann erzählen sie, wie sie sich einen Gott vorstellen, den sie gerne anbeten würden. Aber wir können uns nicht einfach unser eigenes Bild von Gott schaffen, das in unserer Vorstellung passt oder das politisch korrekt ist. Das ist keine Anbetung. Das ist Götzendienst. Es ist nicht so sehr damit gemeint, du sollst dir kein Bild von Gott machen, dass du nicht irgendwo ein Kreuz mit dem Jesus dran hängen hast. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir eine Vorstellung von Gott entwickeln, die völlig weg von der biblischen ist, die einfach unserem Wollen, unseren Wünschen entspricht oder entspringt. Anbetung muss sich auf die Wahrheit der Schrift gründen, nicht auf die Meinung, die wir haben von Gott. Jesus erklärte der Frau aus Samarien, aber es kommt die Zeit, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. In seiner Wahrheit zu leben bedeutet, den Gott anzubeten, den wir in der Bibel sehen. Der zweite Grund ist, Gott freut sich, wenn unsere Anbetung ehrlich ist. Wenn Jesus davon spricht, dass wir ihn im Geist anbeten sollen, dann bezieht er sich damit nicht auf den Heiligen Geist, sondern auf deinen Geist. Du als Ebenbild Gottes, als solches wurdest du geschaffen. Und du bist ein Geist, der in einem Körper wohnt und eine Seele besitzt. Gott hat deinen Geist so konstruiert, dass er mit ihm kommunizieren kann. Ist das nicht genial? Unser Geist ist fähig, mit dem Geist Gottes zu kommunizieren. Anbetung geschieht, wenn unser Geist mit Gottes Geist in Verbindung trifft, dann beginnt Anbetung. Nicht, wenn wir Lied X oder Y singen. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Ich habe es eben gelesen. Findet ihr übrigens in Markus 12. Das bedeutet, dass Anbetung von Herzen kommen und echt sein muss. Wenn du Anbetung nur machst, weil es andere machen oder so, wie es andere machen, ohne selbst ein Herz der Anbetung zu haben, dann ist sie umsonst. Es geht nicht wirklich darum, die richtigen Worte zu sagen. Du musst wirklich meinen, was du sagst. Anbetung, die nicht von Herzen kommt, ist keine Anbetung. Ja, sie verletzt sogar Gott und ist völlig wertlos. Wenn wir Gott anbeten, dann schaut er hinter unsere Worte direkt in unser Herz hinein. Da Anbetung auch etwas damit zu tun hat, sich an Gott zu freuen, ist es auch so, dass unsere Gefühle damit spielen. Es sind Menschen, die Emotionen bekommen haben von Gott, und diese Emotionen, die haben mit unserer Anbetung zu tun. Gott gab dir Emotionen, damit du ihn mit tiefen Gefühlen anbeten kannst. Aber diese Gefühle müssen echt sein. Wenn ihr die Bibel, gerade das Neue Testament, lest, dann werdet ihr herausfinden, dass Jesus eins mehr hasst als alles andere. Heuchelei. Das war der Titel, den er vielen religiösen Menschen gegeben hat seiner Zeit. Ihr Heuchler, Hypokrat. Er will keine Show und er will keine sinnentleerten Handlungen. Wenn wir ihn anbeten, will er deine ehrliche und deine echte Liebe. Wisst ihr, wir können Gott anbeten, ohne perfekt zu sein. Ist das nicht eine gute Nachricht? Aber wir können Gott nicht anbeten, ohne echt zu sein. Natürlich ist Echtheit allein nicht alles. Du kannst echt sein und dennoch falsch liegen, oder? Haben wir alles schon erlebt. Deshalb brauchst du den Geist und die Wahrheit. Weil Anbetung muss wahr und echt sein. Anbetung, die Gott gefällt, hat viel mit der richtigen Lehre und viel mit Gefühlen zu tun. Wir gebrauchen dabei sowohl unser Herz als auch unseren Verstand. Heute verwechseln viele Menschen das Bewegtsein durch Musik mit dem Bewegtsein durch den Geist Gottes. Aber das ist nicht dasselbe. Echte Anbetung fängt dort an, wo wir auf Gott antworten, nicht auf die Musik. Einige sentimentale, ich-bezogene Lieder behindern die Anbetung sogar, weil sie sich auf unsere Gefühle konzentrieren und somit Gott aus dem Blick verlieren. Der größte Störfaktor für deine Anbetung bist du selbst. Deine Interessen, deine Sorgen und die Frage, was andere wohl über dich denken, wenn du jetzt hier dies oder jenes singst oder sagst oder machst. Manch einer hat deswegen noch nie seine Hände erhoben, weil er denkt, was wird mein Nachbar denken? Obwohl er eigentlich von Herzen es gerne machen würde und das auch echt wäre und biblisch wäre. Wow. Das ist eine der schönsten Formen der Anbetung. Sie ist so einfach, du kannst sie immer und überall tun. Manchmal, wenn ich in meinem Gebetsspaziergang auf dem Feld unterwegs bin und ich singe und singe Lieder und manchmal gehen einfach meine Hände hoch. Ja, klar habe ich mal gedacht, was denken jetzt andere, die mich da irgendwo von der Ferne sehen? Irgendwie, oh je. Ich mache es ja nicht immer, ne? Aber manchmal ist es einfach so echt und so wahr und dann sage ich Halleluja und dann ist mir es gerade mal egal, ob da jemand zuguckt. Wie ist es mit dem Stil der Anbetung? Darüber diskutieren ja Christen schon seit ich mich bekehrt habe, vielleicht sogar schon vorher. Aber die Argumente, die normalerweise angeführt werden, die haben mehr mit der Persönlichkeit des Einzelnen zu tun und mit dem kulturellen Hintergrund als mit der Musik selbst. In der Bibel werden viele Formen von Lobpreis beschrieben. Bekenntnis zum Beispiel. Wenn ich etwas Gutes bekenne, ich darüber spreche, was ich glaube oder auch was Gott mir getan hat. Singen ist eine Form der Anbetung, aber eben nur eine. Zu Gott rufen. Habt ihr das schon mal gemacht? Einfach mal zu Gott gerufen? Ja, schreien ist jetzt eigentlich das Wort, was in der Bibel steht. Ich wollte das jetzt mal ein bisschen vorsichtiger hier anklingen lassen. Ich habe das auch schon mal gemacht. Das ist ganz interessant. So. Passt vielleicht nicht immer und nicht für jeden so. Ja, wenn er da im Feldspaziergang auf einmal losschreit, dann kann das schon seltsame Folgen dann nachfolgen haben. Aber es gibt Momente, da hast du kein Wort mehr. Und da schreist du zum Herrn. Das ist eine Akte der Anbetung, weil du sagst, Herr, ich schaff's nicht. Ich habe jetzt nicht mal eine Erklärung dafür. Ich bin einfach jetzt abhängig von dir. In Ehrfurcht vor Gott zu stehen. Ich fordere gern Menschen auf, wenn wir singen, Anbetung machen wollen. Ja? Singen ist ja nur das, was sich anhört, aber Anbetung ist das, was ja geschehen soll. Nur das kannst du nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ob Theresa jetzt anbetet. Ich kann nur sehen, dass sie singt. Versteht ihr? Ob sie anbetet, das kann nur Gott sehen. Ich kann nicht ins Herz gucken. Aber ich weiß, eine Form, das zu zeigen, sehr schön ist, aufzustehen vor Gott. Ich habe das neulich dem Jugendgottesdienst hier mal gesagt. Sag ich, lass uns doch mal stehen vor Gott. Ihr steht ja nicht vor mir. wenn wir jetzt Anbetung machen, wenn wir Lieder singen, wenn hier die Frau Merkel reinkäme, würde ich auch aufstehen. Aus Respekt und aus Achtung vor ihrem Amt. Ganz egal, ob mir eure Politik gefällt oder nicht. Versteht ihr? Und vor Gott habe ich den höchsten Respekt von allem. Knien vor Gott. Unsere katholischen Geschwister können uns das wunderbar beibringen. Die haben da was. Ja, die knien oft vor Gott. Gut, manchmal ist es auch nur irgendeine religiöse Form, eine Zeremonie. Aber wenn wir das so bewusst machen und sagen, hey Gott, du bist mein König und ich schäme mich nicht, vor diesem König zu knien. Überhaupt nicht. Das ist eine Form der Anbetung. Zu tanzen ist eine Form der Anbetung. Manchmal laufen hier junge Mädels rum mit Flaggen und machen da seltsame Bewegungen dabei und sieht ganz harmonisch aus und ganz schön aus. Und manch einer fragt sich, was ist denn hier los? Seltsamer Verein hier mit den Fahnen, wo bin ich hier gelandet? Das ist einfach eine Form der Anbetung. Jede Flagge hat eine Bedeutung, die da hängt. Da ist eine Flagge mit dem Lamm drauf, auf dem blutroten Hintergrund, was ausdrücken soll, dass Jesus für uns gestorben ist. Da ist eine Flagge, die ist golden, die soll die Herrlichkeit Gottes darstellen. Andere Flaggen, wo Königskronen drauf sind oder wo unsere Flagge, unsere Nationalflagge ist, die unsere schwarze Vergangenheit zeigt, das Blut Jesu und dann die Herrlichkeit, die leuchtet wie die Sonne. Ehre sei Gott. Und das ist schön, wenn man das nimmt und tanzt. Ist nicht jedem sein Ding, ich mache es auch nicht so oft. Aber wenn du dich da wohlfühlst, schnapp dir die Flagge im Lobpreis und dann tanze. Pass nur gut auf, dass du es nie machst, damit irgendjemand dir zuguckt. Außer Gott. Fröhlichkeit ist ein Akt der Anbetung. Die Bibel nennt es so. Wenn wir uns freuen. Die sagt sogar, dass die Freude an Gott unsere Kraftquelle darstellt. Wow. Manchmal freue ich mich einfach, wisst ihr? Einfach so. Gerade wenn es eigentlich gar keinen Grund zum Freuen zu geben scheint. Dann erinnere ich mich an das, was Gott mir alles Gutes getan hat. Und dann möchte ich ihn anbeten. Einer meiner Mentoren, meiner stillen Mentoren von früher, ist seit 3 Jahren tot oder seit 4 Jahren. Kenneth E. Hagin hieß er. Amerikanischer Prediger. Und ich auf seinen Konferenzen hier und da mal war. Er war Mitte 80, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. 85. Geburtstag hat er gefeiert. Und dann macht er manchmal einfach Folgendes. Er stand da, ein bisschen kräftiger, ne? Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Und manchmal erklärte er, warum er das macht. Erst habe ich das gar nicht verstanden. Dann sagte er, ich lache über den Teufel. Ich lache nicht emotional, so, weil ich das gerade fühle, sondern ich lache, weil ich die Wahrheit des Wortes kenne und weiß, egal was gerade der Teufel mir versucht zu sagen, ich lache ihn aus, genauso. Ich lache ihn aus, weil er ist doch eine Witzfigur gegen Gott. Ich meine, er kämpft einen Kampf, wo er schon weiß, er kann das Buch ja lesen, er kennt es ja. Er weiß genau, dass er verloren hat. Dass er nicht dran glaubt, ist sein Problem, nicht meins. Wir werden es sehen. Zeugnis geben ist eine Form von Anbetung. Instrumentalmusik ist eine Form der Anbetung. Ja, tatsächlich, du kannst dir Bach anhören oder Händel. Und es kann dein Herz bewegen und es bewegt Gottes Herz. Ich liebe Instrumentalmusik einfach, weil das hilft mir einfach, vor Gott zu kommen, mich nicht immer von Worten ablenken zu lassen, die ich höre. Das Heben der Hände, haben wir darüber gesprochen. Alles Formen der Anbetung. Aber der beste Anbetungsstil ist der, in dem du am authentischsten deine Liebe zu Gott ausdrücken kannst, unter Berücksichtigung deiner Persönlichkeit und deiner Kultur. Ja, ich mag das, in Afrika zu sein, in Ghana oder auch hier in deutschen Gemeinden, die von Schwarzen geführt werden. Und ich mag zu sehen, was für eine Form der Anbetung diese Menschen pflegen. Es ist fantastisch. Es ist so weit weg von allem, was wir hier uns vorstellen für uns. Da ist einfach eine ganz andere Kultur drin, eine ganz andere Art. Die Leute freuen sich mit Tönen, die würden wir gar nicht mal im Gottesdienst vielleicht haben wollen auf Dauer. Ganz lustige Getriller und Gepfeife und ja, natürlich die Gospelmusik und die bunten Farben. Es ist einfach nicht unsere Kultur, aber es ist schön. Und ich mag gerne von anderen Kulturen lernen, obwohl ich wahrscheinlich nie so sein werde. Und ich muss auch gar nicht so sein, versteht ihr? Ich kann mich an Dingen freuen, ohne das jetzt kopieren zu müssen. Und doch darf es in meine Persönlichkeit einziehen, zu einem gewissen Maß, wie es einfach passt. Deswegen kann ich nur ermutigen, auch hier in der Anbetungszeit Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Einfach mal, um es zu tun für Gott. Und dann wirst du feststellen, hey, da ist was drin für dich oder naja, es gibt dir nicht wirklich was und dann lass es halt sein. Der Autor Gary Thomas, der hat einmal festgestellt, dass viele Christen in Formen der Anbetung feststecken, die ihnen nicht entsprechen, statt eine lebendige Freundschaft mit Gott zu haben. Sie zwingen sich in Andachtsformen oder Anbetungsstile, die nicht zu ihrer Persönlichkeit passen. Wenn Gott uns alle bewusst so unterschiedlich geschaffen hat, warum sollte dann jeder die gleiche Form der Anbetung verwenden, um seine Liebe Gott gegenüber auszudrücken? Dieser Gary las viele christliche Klassiker zum Thema und sprach mit vielen Christen und entdeckte dabei, dass Christen seit 2000 Jahren unterschiedliche Methoden verwenden, um eine enge Beziehung mit Gott zu pflegen. Nur für die, die das überhaupt nicht wissen, vor wenigen Jahrhunderten gab es keine Musik im Gottesdienst. Es gab keine Choräle, geschweige denn Lobpreis. Das gibt es sowieso noch keine 100 Jahre. Wir denken manchmal, das ist das Normalste der Welt, das ist, so muss Anbetung klingen. Wir sagten das. Es ist einfach ein Ausdruck unserer Zeit, um das zu tun. Ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, was mit den ersten Leuten passiert ist. Das waren amerikanische Baptisten, die das erste Mal ein Lied in einem Gottesdienst einfügen wollten, einfach um ihn aufzulockern. Gemeindespaltung. Leute verließen die Gemeinde und sagen, das ist nicht geistlich mehr und das ist nicht okay. Also gibt es eine richtige Geschichte, so von 1600 noch was bis heute, wie sich die Anbetungsstile verändert haben. Und es hat viele Jahre gedauert, bis dieser Prediger es geschafft hat, dass da wirklich ein Lied gesungen wurde, wenn Abendmahl war. Und dann wieder 2-3 Jahrzehnte später gab es da eine kleine Bewegung, wo wirklich 1-2 Lieder gesungen wurden im Gottesdienst. Und dann kam irgendwann die Instrumentalfrage. Welches Instrument ist denn im Gottesdienst erlaubt? Irgendwann kamen dann Leute und haben dann Chorusse gesungen, die etwa 100, 150 Jahre alt sind. Und die benutzten dann eine Orgel. Eine Orgel. Und ich dachte, das ist ja unglaublich. Also ich hätte das von der evangelischen Welt. Die Katholiken, die haben da ein bisschen eine andere Geschichte. Aber es war überhaupt nicht, wie kannst du und wie kann das gehen? Und dann kam nach Orgel kam irgendwann jemand, hat eine Gitarre mitgebracht. Oh, Spaltung, Ende, neue Bewegungen entstanden und dann ging es weiter. Schlagzeug, da reden wir noch gar nicht von, oder von Keyboard oder Saxophon, ja, wo wir heute stehen. Versteht ihr? Jede Generation hat Schwierigkeiten mit dem, was die nächste mit reinbringt. Anstatt zu sehen, Mensch, wir waren ja mal genauso Rebellen in Anführungszeichen, als wir was Neues eingeführt haben und unsere Väter uns da abgelehnt hatten. Eine Bewegung, das ist auch eine traurige Geschichte, verfolgt in der Regel die nächste, die kommt. Obwohl sie von der letzten verfolgt wurde. So, die ganzen Bewegungen auch im Heiligen Geist, die waren bis zu Charismatien, Pfingsten, prophetischen Bewegungen, alles, was da so durch unser Land ging die letzten 30 Jahre. Die eine hat auf die andere verfolgt und als böse dargestellt. So, wundert euch nicht. In seinem Buch, oder andersrum gesagt, indem sie sich draußen aufhalten, studieren, singen, lesen, tanzen, künstlerisch tätig sind, anderen dienen, sich in die Einsamkeit zurückziehen, Freundschaften genießen und an Dutzende anderer Aktivitäten teilhaben. Das fand er raus. So unterschiedlich war das Spektrum von Christen, die sich in Anbetung begaben. Und in seinem Buch, das heißt 9 Wege, Gott zu lieben, soweit ich weiß, gibt es das im Moment nur im Englischen, beschreibt Gary unterschiedliche Wege, wie Menschen Gott näher kommen. Ich möchte euch das, vielleicht kann mal jemand das mir auflegen, diese Folie. Danke dir. 9 verschiedene Persönlichkeitstypen, könnte man sagen. Das ist einmal der Naturtyp. Das sind die gerne... Oh, können wir den Vorhang nochmal öffnen? Bitte schön. Technik, Vorhang auf. Ist gleich klarer zu sehen dann. Also Naturtypen, das sind die gerne im Freien sind und die von der Natur inspiriert werden, Gott anzubeten. Das habe ich manchmal so in mir gemerkt, wenn ich so meine Gebetsspaziergänge mache oder wenn ich da an irgendeinem Baum lehne und der wird dann vom Wind hin und her geweht. Das ist schon ein interessantes Gefühl, so diese Verbundenheit auch mit der Schöpfung. Ich glaube nicht, dass Gott nur in der Natur zu finden ist. Sonst könnt ihr euch vom Oberförster beerdigen lassen. Aber es ist ein Weg, Gott zu erleben und auch Gott anzubeten. Es ist draußen. Es gibt ganze Bewegungen wie die Prayer Walking Bewegung. Die gehen also nur spazieren draußen und die beten auch nur draußen. Und das ist absolut legitim, das zu tun. Dann gibt es die Menschen, die stark mit ihren Sinnen leben. Das sind die Sinntypen und die werden stark angesprochen in Gottesdiensten. Und zwar in solchen, in denen eben verschiedene Sinne angesprochen werden. Wie wir es vielleicht heute gemacht haben. Ich habe euch ein Lied ausgesucht vorhin. Das habt ihr gehört von Thomas Steinlein. Jetzt seht ihr eine Folie, ihr hört gleichzeitig etwas. Dann könnte man noch ein Anspiel davor machen und ihr könnt noch ein Live Stück hören und so weiter. Das wären alles Dinge, die verschiedene Sinne ansprechen. Vielleicht noch eine Flipchart oder so, wie Thomas Hoffmann das letzte Woche gemacht hat mit dem Poster, wo ihr erstmal nicht wusstet, was es war und dann die Rückseite sich offenbarte, worum es ging. Das spricht meine Sinne an, das hält mich dabei, das lässt mich anbeten. Und das auch in der Anbetung durchzuführen, ist möglich. Ich kann auch hier das auch verbunden mit anderen Stilen nutzen. Zum Beispiel mit dem des Traditionalisten. Das sind Menschen, die Gott näher kommen, wenn sie Liturgie, Symbole und feste Strukturen nutzen können. Solche Menschen finden sich auch viele in der katholischen Kirche. Die lieben ihre Kirche aus diesen Gründen, weil das sind Dinge, die geben ihnen etwas. Die Asketen gibt es auch. Die bevorzugen die Ruhe, die Einfachheit und die Einsamkeit. Die brauchen meistens gar niemanden. Die machen das am liebsten ganz, ganz alleine für sich. Die aktivistischen Menschen, die lieben Gott, indem sie das Böse und das Ungerechte bekämpfen und sich für eine bessere Welt einsetzen. Auch das kann Anbetung sein. Ich sage nicht, dass das alles Anbetung ist, nicht falsch verstehen, aber es kann Anbetung sein. Die fürsorglichen Menschen, die drücken ihre Liebe zu Gott aus, indem sie sich anderen Menschen zuwenden. Die sind hilfsbereit, die packen mit an, die wollen beraten, die wollen Hilfestellung geben. Die weinen mit dir, die lachen mit dir. Die Enthusiasten, die lieben Gott durch Feiern. Die lieben das, wenn hier laute Lobpreis gespielt wird, je rockiger, desto besser am besten. Und dann tanzen und lachen und freuen. Und das sind Menschen, die werden sich hier sehr wohlfühlen und dadurch Gott anbeten. Die kontemplativen Menschen lieben Gott, indem sie über ihn nachdenken. Das sind die, die viel Zeit damit verbringen, über Gott nachzudenken, über sein Wort nachzudenken, über seine Ziele mit einem selbst, die einfach auf die Weise Gott sich ganz nahe fühlen. Und die Intellektuellen zum Schluss, die lieben Gott, indem sie ihren Verstand zum Studium gebrauchen. Die graben sich tief in das Wort Gottes rein, tief in die Lehre und wollen mehr und mehr rausfinden, wie hat Gott das gemeint, wie steht es im Grundtext geschrieben und all das. Da sind oft Theologen drunter, die vielleicht nicht mal so die Leute so mitreißen können, aber die tiefe Lehre bringen, ja, die wirklich tief graben. Und du merkst es, du hast auch so deine Prediger, die du lieber hörst als andere. Achte mal, das hat was damit zu tun. Ja. Dritter Punkt oder dritter Unterpunkt. Gott freut sich, wenn unsere Anbetung durchdacht ist. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich mache das doch immer aus dem Bauch raus. Aber das Gebot Jesu, Gott mit unserem ganzen Verstand zu lieben, das findet sich 4-mal im Neuen Testament. Ich kann es also nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Mein Verstand hat damit etwas zu tun. Gott freut sich nicht, wenn wir gedankenlos Lieder singen, Floskeln vor uns herbeten oder einfach nur sagen, preis dem Herrn. Halleluja. Einfach, weil uns nichts Besseres einfällt. Ihr merkt wieder, auch hier kann ich nicht sagen, was ist echt und was ist Floskel. Nur ich selbst weiß es für mich. Ich habe mir das angewöhnt, oft diese Worte zu gebrauchen. Aber ich mache mir sie bewusst in dem Moment, wo ich sie ausspreche. Ich ehre Gott, ich sage, Preis sei Gott, Ehre sei Gott, Halleluja. Ich liebe diese Worte, aber ich möchte sie nie einfach nur als, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen soll, und sage ich halt mal, Preis sei Gott, hört sich immer gut an. Das wäre billig, oder? Sag doch mal ja. Wenn unsere Anbetung gedankenlos ist, dann ist sie auch wertlos. Du musst mit deinem Verstand dabei sein, wenn du Gott anbetest. Jesus bezeichnete gedankenlose Anbetung als Geplapper. Kannst du nachlesen, Matthäus 6, Vers 7. Auch biblische Begriffe können zu abgedroschenen Phrasen werden, wenn wir sie übermäßig oft verwenden und nicht mehr über ihre Bedeutung nachdenken. Es ist viel einfacher, gottfertige Phrasen anzubieten, als neue Worte und neue Wege zu gehen. Deshalb möchte ich euch ermutigen, die Bibel in verschiedenen Übersetzungen zu lesen. Hol dir mal eine Hoffnung für alle. Hol dir mal eine Elberfelder, eine Schlachter, eine Luther, eine Einheitsübersetzung. Damit du einfach mal da wegkommst, immer dasselbe zu lesen. Du hast das Gefühl, du wiederholst es ja ständig. Aber es ist eigentlich ja immer was Neues. So alle 3 Jahre ist bei mir eine neue Bibel fällig. Und in der Regel eine andere Übersetzung. Ich komme auch von allen möglichen Übersetzungen. Luther angefangen, über Elberfelder, die neue Elberfelder, jetzt die Schlachter. Das nächste wird wieder eine Luther sein, eine neue Luther-Übersetzung. Weiß der Gott. Und jedes Mal wird dir was Neues deutlich, wenn du ein paar andere Worte hörst für dieselben Grundtextbegriffe. Versuch doch einmal, Gott anzubeten, ohne die klassischen Worte Halleluja, Dank, Lob und Amen zu verwenden. Lass die vier Dinge einfach mal weg und versuch mal, Gott anzubeten ohne die Begriffe. Statt zu sagen, Herr, wir wollen dich einfach loben, versuch doch einmal neue Worte und Synonyme zu finden, um deine Liebe auszudrücken. Zum Beispiel bewundern oder achten oder wertschätzen, verehren, Ehre geben oder schätzen. Das sind Worte, die wir nicht so oft gebrauchen, aber die uns viel bewusster werden. Ich mache es manchmal gerne, dass ich einfach Gott im Englischen anbete. Das ist eine Sprache, die ist mir nicht so geläufig wie die Deutsche. So, dass ich über jedes Wort viel mehr nachdenke und sie manchmal mir zurechtholen muss, dass sie auch passen. Grammatikalisch ist es bestimmt manchmal eine Katastrophe, aber von meinem Herzen drücke ich tatsächlich das aus, was ich ausdrücken möchte. Ja, wenn Thomas noch in Spanisch Gott anbetet, fantastisch. Seine Frau darf wahrscheinlich nicht zu nah dabei sein, aber so ein paar Begriffe kennt er ja jetzt, ne? Wenn du jemand zehnmal sagst, du bist toll, dann wirst du dich irgendwann fragen, warum eigentlich? Vermutlich bekämst du lieber zwei ganz konkrete Komplimente als 10 Verallgemeinerungen, oder? Wenn meine Frau mir mein Feedback gibt nach dieser Predigt, auf der Heimfahrt irgendwann kommt dann meine Frage, Schatz, gib mir ein Feedback. Und sie sagt, zwar toll, wüsste sie genau, dass ich nachfragen würde. Was bitteschön hat dir gefallen und was nicht? Ich möchte es wissen. Und dann freue ich mich auch, wenn sie mich lobt, aber es ist mir auch wichtig, wenn sie mir Dinge sagt, die mir helfen, das nächste Mal besser zu sein. Bei Gott ist das ganz genauso. Er liebt auch eine persönliche Aussage viel mehr als eine Verallgemeinerung. Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Liste der verschiedenen Namen Gottes zu erstellen und sich mit ihrer Hilfe auf Gott zu konzentrieren. Das habe ich viele Jahre gemacht und ich mache es immer wieder mal, weil mir das sehr hilft. Gottes Namen sind nämlich nicht willkürlich, sie verraten uns viel über seinen Charakter. Im Alten Testament offenbarte Gott sich Schritt für Schritt, indem er sich Israel immer wieder mit neuen Namen für sich vorstellte. Und er forderte auch uns auf, seinen Namen zu preisen, oder? Ich habe euch hier mal die Namen aufgeschrieben, die am geläufigsten vorkommen. Ja genau, Vorhang auf. Halleluja, heute ist Bewegung im Gottesdienstraum, wenigstens vom Vorhang her. Gott hat sich vorgestellt als El Shaddai. El Shaddai, der Gott, in dem alle Genüge ist, oder der Gott, der mehr als genug ist. Er hat sich vorgestellt als Yahweh Jireh. Gottes Versorgung wird sichtbar sein. Das war die Vorstellung, als dann Abraham Isaak opfern wollte und dann das Messer war schon über seinem Sohn und dann sagt der Engel, hey, stopp, hör auf. Und dann sah er den Ziegenbock, den Widder im Gebüsch. Und dann sagte er, du bist wahrlich Yahweh Jireh. Du bist der Gott, der sieht. Du bist der Gott, der Versorgung sichtbar macht. Yahweh Rapha, so offenbarte sich Gott dem Mose. Er sagte, ich bin der Herr, dein Arzt. Hey, hat Gott Lieblingskinder? Nein, er ist auch deiner. Nur Lieblingskinder, ist auch okay. Yahweh Nissi hat er sich vorgestellt als Siegeszeichen, als Banner. Ich mag so alte Ritterfilme, wisst ihr, wo dann die Truppen reiten unter einem Banner so Einheit demonstrieren und dann gegen den bösen Feind und siegreich sind natürlich. Und Gott sagt, hey, ich habe auch einen Banner, ich bin euer Banner. Dieses Banner verheißt Sieg jedem, der sich unter dieses Banner stellt und hinter dieses Banner stellt. Oft versuchen wir, unsere eigenen Banner hochzuheben. Das ist nicht, worum es geht. Es geht um seinen Banner. Yahweh Mekwadesh, Gott, der mich heiligt. Das ist eine der entspannendsten Botschaften des neuen Bundes. Nicht wir heiligen uns, sondern Gott heiligt uns. Ja, wir tun etwas dazu, wenn er uns was zeigt, dann lassen wir uns von Dingen lösen oder entscheiden uns anders. Das ist unser Ding. Aber er heiligt uns. Wir sind sogar geheiligt, wenn wir uns gar nicht so fühlen. Wenn wir in Christus sind. Denn er ist unsere Gerechtigkeit. Kommt jetzt auch als Übernächstes. Ja, aber Shalom heißt, der Herr ist mein Friede. Euren Frieden lasse ich und meinen gebe ich euch, sagte der Herr Jesus. Er ist unser Frieden. Und wenn er da ist, mitten im Sturm, ist Frieden in unserem Herzen. Die Wirtschaft kann kollabieren, der nächste Tsunami rollt über Limburg hinweg und wir haben Frieden in unserem Herzen. Ja, es ist so. Unsere Ehe kollabiert, unsere Kinder drücken aus und machen üble Sachen und wir haben Frieden in uns. Das heißt nicht, dass wir ignorieren, was passiert, sondern dass wir sogar stärker noch beten und auch handeln, wo wir können. Aber dass wir es nicht aus diesem Druck heraus tun, oh, ich muss jetzt alles verändern, ich bin jetzt in Verantwortung, sind wir nicht wirklich. Er ist Herr, nicht ich. Wenn Krisen kommen in meinem Leben, erinnere ich mich daran. Er ist Herr. Er ist mein Herr. Und ich meine das 100% ehrlich. Er führt mich. Und wenn ich in eine Krise reinkomme, erwarte ich, dass er mir da raushilft. Dürft ihr mal Amen sagen, wenn du das auch möchtest. Jahwe zit genu, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Ja, und er ist es. Und wenn er es nicht ist, dann, liebe Zuhörer, dann hast du noch keine Rettung in Christus. Dann wäre, wenn dieses Leben hier vorbeigeht, eine ewige Trennung, eine Hölle für dich vorgesehen. Das heißt, der Herr sollte deine Gerechtigkeit werden. Warum nicht heute? Wir werden nachher da ein Gebet für anbieten. Jahwe Shama, Gott ist hier. Habe ich heute schon gesprochen, bevor ich hier gepredigt habe. Ich habe gesagt, dass der Herr für dich ist und dass der Herr hier ist. Und deswegen sind wir hier, wegen ihm. Jahwe Roi, Gott ist mein Hirte. Das hat nicht nur David beschrieben, sondern das beschreiben wir heute, wenn wir mit Christus unterwegs sind. Er ist mein Hirte, er ist mein Leiter, er ist mein Führer, er ist mein Versorger, er führt mich auf die nächste grüne Aue, er führt mich zu frischem Wasser, er macht, dass mein Tisch reich gedeckt ist, er macht, dass mein Becher überfließt vor Segen. Nicht nur so, wisst ihr, so ein halbes vom Besucherservice gegebenes Glas, sondern ein übergeflossenes. Ich habe das mal auf Seminaren früher gemacht, habe ich jemandem so ein Ding in die Hand gegeben und habe dann eine Literflasche genommen und habe dann gegossen. Und platsch, platsch, ah, ja, so, ne? Ja, das ist biblisch. Was macht der Herr? Im Orient war es üblich, dass jemand, der ein Gast war, ein Glas eingeschenkt bekommen hat, so wie ich jetzt hier. Es ist mir ein Geschenk gegeben worden. War ich ein Ehrengast, dann wurde vor allen anderen bis zum Rand gefüllt. Doch die dritte Symbolik war die, wenn dann weiter gegossen wurde. Das war ein Zeichen für alle, die zuschauten. Dieser Gast hier, der ist für mich wie mein eigener Sohn. Mein Haus ist sein Haus, was mir ist, ist ihm. Hier gibt es keine Grenze. Die Fülle, der Überfluss, alles, was ich habe, was ich tun kann, gehört ihm. Das ist ein Bundeszeichen gewesen. Und das meint der Psalmist, wenn er sagt, mein Becher fließt über. Das heißt, was Gott ist, ist mir. Und das haben wir durch das Kreuz bekommen, jeder einzelne von uns. Nicht nur die Könige, Priester und Propheten, wie im Alten Bund. Ehre sei Gott. Gott wünscht sich auch, dass unsere gemeinsame Anbetung überlegt geschieht. Paulus spricht im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs darüber und schließt mit der Aufforderung, lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. In diesem Zusammenhang betont Gott auch, dass unsere Anbetung für Nichtchristen verständlich sein soll, wenn sie unsere Gottesdienste besuchen. Paulus sagt wörtlich, wenn du Gott nur in der Sprache deines Geistes rühmst, wie können dann andere, die diese Sprache nicht verstehen, auf dein Gebet mit Amen antworten? Was ja heißt, so sei es. Die anderen werden ja nicht in ihrem Glauben gefördert, auch wenn du ein noch so schönes Gebet sprichst. Wir lieben das, in neuen Zungen reden zu können. Das ist eine der Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Sie ist verbunden mit der Taufe im Heiligen Geist, die wir auch zu Pfingsten wieder feiern, wo alles begonnen hat. Aber was würde es euch nützen, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde in neuen Zungen reden würde? Wenn nicht einer wäre, der es auslegt. Die Bedürfnisse von Nichtchristen in unseren Gottesdiensten zu berücksichtigen, ist ein biblisches Gebot. Und dieses Gebot zu ignorieren, zeugt sowohl von Ungehorsam als auch von Lieblosigkeit. Aus diesem Grunde verzichten einige hier, die gerne mehr hätten. Ich weiß, es sind Leute, die würden eine Stunde am Stück Lobpreis machen, ohne Probleme. Aber wir haben gesagt, wir wollen diesen Gottesdienst so gestalten, dass sich Christen drin wohlfühlen, aber auch Menschen, die bisher von Christus noch gar nicht viel verstehen, die ihn noch nicht persönlich kennen, aber die hierher kommen, weil sie neugierig sind und mehr von ihm wissen wollen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie sagen, natürlich verstehe ich jetzt, was Anbetung ist und warum es toll ist, auch lange zu singen für Gott. Gott freut sich und mir geht es sogar gut dabei und all das. Der vierte Grund, Gott freut sich, wenn unsere Anbetung praktische Folgen hat. Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom, ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Warum will Gott unseren Körper? Warum nicht unseren Geist? Ganz einfach deshalb, weil wir ohne unseren Körper auf dieser Erde nichts tun können. In der Ewigkeit werden wir einen neuen, einen verbesserten Körper haben, das neueste Modell sozusagen. Aber hier auf der Erde sagt Gott, gib mir, was du hast. Dieser Sänger, den wir vorhin gehört haben, ist blind. Ich glaube, seit Geburt oder seit Geburt. Wir hatten ihn vor ein paar Jahren mal in Hadamar eingeladen. Vielleicht war jemand dabei. Er ist ein blinder Mann in meinem Alter. Ich glaube, er ist sogar mein Jahrgang. Und er singt Lieder für Gott, die so schön sind, wie ich wenige deutsche Lieder kenne. Ein blinder Mann, wo man denken könnte, also der müsste doch eigentlich bitter sein, der müsste doch trauern und klagen und all das. Wenn du ihn kennenlernst, er ruft so ein, zwei Mal im Jahr bei uns an. Er ist so froh, er ist so positiv, er ist so klar. Er nimmt, gibt Gott, was er hat. Er möchte auch geheilt werden. Er glaubt auch an Heilung. Aber er sagt, ich kann es nicht ändern. Es ist im Moment so, wie es ist. Und ich werde mit dem, was ich habe, Gott dienen. Oder? Ich habe jetzt von jemandem gehört, einem Bruder, der weit weg wohnt, der aber auch hier mit uns in Verbindung steht, der jetzt ein Bein amputiert bekommt. Hat sein Leben lang geraucht und jetzt kommt der Tribut. Das ist bitter. Aber es ist nicht das Ende. Auch als Einbeiniger kann ich Gott dienen, oder? Natürlich kann Gott das heilen. Und oft tut das auch. Manchmal passiert es aus irgendeinem Grund auch nicht. Kann man sich jetzt ständig drum drehen und drum kreisen, warum, was habe ich falsch gemacht? Oder ich kann einfach sagen, okay, es ist einfach, wie es ist. Und Gott ist immer noch Herr. Die Ewigkeit steht fest. Das ist das, worum es wirklich geht. Gott hat einfach eine praktische Vorstellung von Anbetung. In der Anbetung sollen wir unseren Körper als ein lebendiges Opfer darbringen. Normalerweise verbinden wir diesen Begriff Opfer mit Tod. Im Alten Testament wurden Tiere geopfert. Er will aber, dass du für ihn lebst. Allerdings ist das genau das Problem mit einem lebendigen Opfer. Es kann nämlich vom Altar herunterkrabbeln. Und genau dies tun wir oft. Wir singen am Sonntag im Gottesdienst, Jesus, geh voran, und am Montag gehen wir dann doch unseren eigenen Weg. Gott möchte Opfer empfangen. Im Alten Testament freute Gott sich über die vielen Opfer als Form der Anbetung, weil sie schon auf das Opfer Jesu am Kreuz hinwiesen. Heute freut sich Gott über andere Formen der Anbetung, über Dank, über Lob, über Demut, über Buße, über Geldspenden, über Gebet, über Dienst, über Barmherzigkeit. Wisst ihr, ich habe herausgefunden, dass echte Anbetung etwas kostet. David wusste dies. Er schrieb, ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Er bestand darauf, das zu bezahlen, was er opfern wollte, obwohl es ihm als Geschenk überlassen werden wollte. Zunächst kostet uns Anbetung unseren Egoismus. Du kannst Gott nicht anbeten und gleichzeitig für dich selbst leben. Das funktioniert nicht. Du betest nicht an, um von anderen gesehen zu werden. Du wendest deinen Blick bewusst von dir selbst weg und richtest ihn auf Gott. So ist Anbetung aktiv, nicht passiv. Als Jesus sagte, dass wir Gott mit all unseren Kräften lieben sollen, hat er uns darauf hingewiesen, dass diese Liebe Anstrengung und Energie kostet. Anbetung ist nicht immer bequem und angenehm. Manchmal ist sie hart und ein reiner Akt des Willens, ein Opfer eben. Passive Anbetung ist ein Widerspruch in sich selbst. Wenn du Gott lobst, obwohl du dich nicht danach fühlst. Wenn du aus dem Bett steigst, um Gott anzubeten, obwohl du müde bist. Wenn du anderen hilfst, obwohl du erschöpft bist. Das ist Anbetung, an der Gott seine Freude hat. Matt Redman, ein britischer Anbetungsleiter, erzählte, wie sein Pastor der Gemeinde die wahre Bedeutung von Anbetung vor Augen führte. Um deutlich zu machen, dass Anbetung mehr ist als Musik, verbannte er für einen bestimmten Zeitraum jegliche Musik aus den Gottesdiensten der Gemeinde. In dieser Zeit lehrte er die Gemeinde andere Formen der Anbetung. Und am Ende dieser Zeit schrieb Matt ein Lied, das wir heute kennen als das Lied des Herz der Anbetung. Das war das letzte Lied im Lobpreis vorhin. Es ist mehr als Musik, es ist mehr als ein Lied. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir. Durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. So ist die wörtliche Übersetzung eines Textteils. Anbetung ist also eine Herzensangelegenheit. Doch ich möchte heute in dem zweiten Punkt auf eine andere Sache eingehen. Ich möchte darauf eingehen, dass es Zeiten gibt, wo wir Gott nicht hören können, wo wir Gott nicht fühlen können, wo Gott scheinbar nicht da ist. Er ist wirklich da, er ist real. Ganz egal, wie du dich fühlst. Es ist leicht, Gott anzubeten, wenn alles im Leben rund läuft. Wenn man alles hat, was man braucht, Essen, Freunde, Arbeit, Familie, Gesundheit, Glück. Aber was ist, wenn die Umstände anders sind? Wie betest du Gott dann an? Was machst du, wenn du das Gefühl hast, dass Gott unendlich weit weg ist? Die höchste Stufe der Anbetung, die hast du dann erreicht, wenn du Gott inmitten von Leid lobst, wenn du ihn im Angesicht von Schmerz und Not dankst, wenn du ihm inmitten von Versuchung vertraust und dich ihm inmitten von Leid hingibst, dann, wenn du ihn liebst, wenn er weit, weit entfernt zu sein scheint. Vielleicht hast du jemanden, den du als Freund bezeichnest, als guten Freund, als besten Freund, als Busenfreund. Freundschaften werden oft auf die Probe gestellt, durch Zeiten der Trennung oder durch kommunikationsarme Phasen. Man lebt sich durch räumliche Distanz oder, wenn man nicht miteinander reden kann, leicht auseinander. Auch in deiner Freundschaft mit Gott wirst du dich Gott nicht immer nahe fühlen. Pastor Philipp Yancey stellte fest, zu jeder Beziehung gehören Zeit der Nähe und Zeit der Distanz. Und auch in einer Beziehung zu Gott, wie intensiv sie auch sein mag, wird das Pendel von einer zur anderen Seite schwingen. In dieser Situation wird Anbetung schwierig. Abgesehen von Jesus hatte wohl David die engste Beziehung zu Gott. Gott freute sich über ihn und nannte ihn einen Mann nach meinem Herzen. Doch selbst dieser David klagte über die scheinbare Abwesenheit Gottes. In dem Psalm, im Psalm 10 steht, Herr, warum bist du so weit weg? Warum lässt du uns im Dunkeln umherirren, wenn wir dich so am nötigsten brauchen? Oder an einer anderen Stelle, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Oder ein drittes Beispiel, warum lässt du mich jetzt fallen? Natürlich hat Gott David niemals wirklich verlassen und er verlässt auch dich nicht. Er versprach immer wieder, der Herr steht dir zur Seite und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Oder wie ich heute Morgen gelesen habe, Gott ist für dich. Und wenn Gott für dich ist, wer mag gegen dich sein? Allerdings versprach Gott nicht, dass wir seine Nähe immer spüren. Ja, Gott sagt sogar, dass er manchmal sein Angesicht vor uns verbirgt. Es gibt Zeiten, in denen er abwesend zu sein scheint. Floyd McClung beschreibt diese Erfahrung folgendermaßen. Sie wachen eines Morgens auf und alle geistlichen Gefühle sind weg. Sie beten, aber nichts passiert. Sie weisen den Teufel zurück, aber nichts ändert sich. Sie unterziehen sich geistlichen Übungen, sie bitten Freunde, für sie zu beten, sie bekennen alle Sünden, die ihnen einfallen und bitten alle um Vergebung, die sie kennen. Sie fasten sogar, aber nichts passiert. Sie fangen an, sich zu fragen, wie lange diese geistliche Durststrecke dauern wird. Tage, Wochen, Monate? Wird sie jemals enden? Sie haben das Gefühl, dass ihre Gebete an der Decke abprallen. In völliger Verzweiflung fangen sie schließlich an, sich selbst anzuklagen. Was ist mit mir los? Aber mit dir ist alles in Ordnung. Diese Erfahrungen sind ein normaler Teil des Wachstumsprozesses deiner Freundschaft mit Gott. Sei entspannt. Es gehört dazu. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat solche Zeiten in seinem Leben schon erlebt? Schaut euch mal um. Fast jede Hand hebt sich. Es ist normal. Es ist nicht, weil du ein Problem hast. Jeder Christ macht solche Phasen durch, mindestens einmal und häufig sogar öfter. Sie sind schmerzhaft und beunruhigend, aber absolut notwendig für die Entwicklung deines Glaubens. Gottes Allgegenwart und die erkennbaren Zeichen seiner Gegenwart, das sind zwei verschiedene Sachen. Er ist allgegenwärtig, aber er ist nicht immer allgegenwärtig erkennbar. Vielleicht erlebst du das, dass manchmal jemand dir nach dem Gottesdienst zusagt und sagt, boah, ich habe die Gegenwart Gottes so gespürt. Und du denkst, von was redet er? Ich war doch im selben Gottesdienst. Ich habe nichts gespürt. Oder? Kennst du das? Es ist oft so gegangen. Ich dachte immer, oh Gott, bin ich ungeistlich. Ich habe mich zwar immer gefreut und was mitgenommen, aber so richtig gespürt, nicht so oft. Das eine ist eine Tatsache, das andere sind oft Gefühle. Gott ist immer da, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Ich mag so manche Liedpassagen nicht so gerne. Haben wir heute auch wieder eine gesungen, da ging es darum, auf Englisch war das Heiliger Geist, komm und so, und zieh mich. Und so. Er ist doch da. Er ist längst da, steht ihr? Wir fühlen ihn nur nicht immer. Er ist da, er ist Zentrum und ich gehöre ihm längst. Und er muss mir auch überhaupt nichts mehr geben, weder Weisheit noch Kraft. Es ist in mir. Wenn ich bete, dass ich Hilfe brauche, sage ich, ich habe Kraft in Jesu Namen. Die ist mir verheißen, sie gehört mir. Der Geist der Kraft lebt in mir und ich setze das frei jetzt für mein Leben in Jesu Namen. Und Dinge verändern sich ganz schnell. Seine Gegenwart ist viel umfassender, als dass sie sich rein mit Gefühlen erfassen ließe. Er will zwar, dass du seine Gegenwart spürst, aber es ist ihm wichtiger, dass du ihm vertraust, als dass du ihn fühlst. Weil Glaube, nicht Gefühle, ist das, was Gott Freude macht. Und um das aufzulösen, habe ich jetzt drei Wege aus der Krise. Wenn du gerade in so einer Zeit steckst oder dir das vielleicht mal aufschreiben willst, falls du mal doch in so eine Zeit kommen solltest, wo du Gott nicht wahrnehmen kannst. Erstens. Konzentriere dich auf das unveränderliche Wesen Gottes. Halte dich an Gottes unveränderlichem Wesen fest, egal wie die Umstände sind und unabhängig davon, was deine Gefühle sagen. Ich weiß, ihr liebt alle Joyce Meyer und John Bevere. Ich nenne es immer nur die beiden, ohne all die Glaubensleute zu nennen, die ihr auch kennt. Wenn ihr denen genau zuhört, werdet ihr genau das immer wieder hören. Hör nicht auf deine Gefühle. Entscheide, was wahr ist. Entscheide dich, das Richtige zu tun. Ganz gleich, was deine alten Verletzungen, was deine Gefühle, dein gebrochenes Herz, deine Ungeduld, dein Charakter, deine Persönlichkeit dir einflüstern. Bleib dabei, das zu tun, was richtig ist, und du wirst das Ergebnis haben von dem, was Gott verheißt. Erinnere dich an die Eigenschaften Gottes, die in Ewigkeit unverändert bleiben. Und die sind folgende. Erstens, er ist gut. Ob er sich sehen und fühlen lässt oder nicht, er ist gut. Zweitens, er liebt dich. Drittens, er ist bei dir. Er ist nicht fern, er ist nicht ausgezogen, ist jetzt gerade am anderen Erdhalbkugel unterwegs. Er ist nicht mit Jörg in Gachna geblieben. Amen. Viertens, er weiß, was du durchmachst. Stell dir vor, er weiß, was du durchmachst. Manchmal benehmen wir uns so, als ob Gott keine Ahnung hätte, was wir gerade erleben. Gott hat uns allein gelassen. Kennt ihr diese Sprüche? Da sage ich nie Amen zu. Aber das ist eine Lüge. Gott lässt uns nicht alleine. Wir fühlen ihn nur gerade nicht. Nächster Punkt. Er fühlt mit dir. Ja, Gott ist nicht gefühlskalt. Er steht nicht über all diesen Dingen. Er weiß genau, was du durchmachst. Er hat manche Tränen mit dir geweint, ohne dass du es gesehen hast. Und letztens, was ich hier aufführe, zumindest letztens, er hat einen guten Plan mit dir. Einen Plan für dein Leben. Das sind Dinge, die verändern sich nie. Ganz gleich, was du durchmachst, ganz gleich, was dir begegnet. Diese Dinge bleiben. Der Schriftsteller Raymond Edmond sagte, vergessen Sie in der Dunkelheit des Zweifels nicht, was Gott Ihnen im Licht gesagt hat. Der zweite Schlüssel. Vertraue darauf, dass Gott seine Zusagen hält. Während dieser Zeit der geistlichen Dürre, es ist wichtig, geduldig auf Gottes Zusagen zu vertrauen und nicht auf deine Gefühle. Lerne zu verstehen, dass er dich zu tieferer Reife führen möchte. Eine Freundschaft, die nur auf Gefühlen basiert, ist wertlos und leer. Vielleicht erinnern sich noch ein paar von euch an die Anfangszeit eurer heutigen Ehe. Wahrscheinlich war es so, dass eure Hormone euch erstmal aneinander Interesse gezeugt haben, dass sie euch zueinander gezogen haben, dass Liebe noch nicht wirklich so war wie heute, sondern ein Verliebtsein, ein hormonelles Interesse, was ja Gott auch vorbereitet hat. Es ist ja alles von ihm geschenkt. Mancher Mann wundert sich, dass er manchmal Frauen hinterher schaut, ohne wirklich eine Absicht zu haben und verdammt sich dafür. Und ich sage dir, entspann dich, lieber Mann. Wenn du die Hormone nicht hättest, würdest du überhaupt nie heiraten. Oder du hättest gar kein Interesse an dem weiblichen Geschlecht. Ja, ich meine jetzt nicht das Vorstellen von sündhaften Dingen. Ich meine einfach nur, oh, ich nehme was wahr. Ja, da läuft gerade ein hübscher Provo an mir vorbei. Ich bin doch nicht blind, das sehe ich doch als Mann, oder? Ja, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, mir was vorzustellen, was nicht okay ist. Das ist was ganz anderes. Ich rede jetzt nur von dem Wahrnehmen. Warum sage ich das jetzt eigentlich? Ach so, eine Freundschaft, die nur auf Gefühlen basiert, ist wertlos und leer. Ja, wenn es doch dabei bliebe, bei dieser Verliebtheitsgeschichte. Ja, ich habe meine Frau auch kennengelernt, ich war verliebt über beide Ohren und all das. Aber was wäre denn daraus geworden, wenn das alles gewesen wäre? Ich liebe dich, weil du so einen hübschen Popo hast, weil du so ein tolles Lächeln hast, weil du so tolle Kreolen anhast und dich so wundervoll kleidest, weil du so intelligent bist, weil du so jung bist. Und da habe ich schon ein Problem, oder? Weil spätestens das ändert sich irgendwann. Gefühle ändern sich damit, ja? Ja, ist so. Die Blicke der Männer sind nicht immer so auf die 70-jährigen Damen gerichtet, die an einem vorbeilaufen. Wo manche sich das vielleicht wünschen würde. Das wären billige Beziehungen, wenn die darauf konzentriert und darauf reduziert wären. Das wäre eine billige Ehe, die nicht lange hält. Und das wären auch billige Freundschaften, wenn ich nur meinen Freund mag, solange er irgendwelche Attribute besitzt, die mir nützen. Darum geht es dann ja. Das ist nicht die Agape-Liebe, die Bibel uns empfiehlt. So lass dich deshalb von Schwierigkeiten auch nicht bekümmern. Die Umstände können den Charakter Gottes nicht verändern. Gottes Gnade hat immer noch die volle Wirkkraft. Die hat kein Ablaufdatum, zumindest keins, was wir auf Erden erleben werden. Denn wenn dieses Ablaufdatum da ist, sind wir nicht mehr hier. Ja, und der Heilige Geist von der Erde genommen wird, verlasst euch drauf. Wir winken dann auch von oben nach unten. Er ist immer noch auf deiner Seite, selbst wenn du es nicht so empfindest. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich verlassen hat und du ihm dennoch vertraust, ist das Anbetung in ihrer höchsten Form. Ich wiederhole diesen Satz. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich verlassen hat, und du ihm dennoch vertraust, dann ist das Anbetung in ihrer höchsten Form. Denn dann gehörst du zu der Kategorie, mehr als Überwinder zu sein. Durch den Geist, der in dir herrscht und der das möglich macht. Und der dritte und letzte Schlüssel. Erinnere dich daran, was Gott schon für dich getan hat. Und hier kommen wir zum wichtigsten Grund, ihn anzubeten. Denn selbst wenn Gott nichts für dich getan hätte, würde er noch immer dein Lob und deine Anbetung für das verdienen, was Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz getan hat. Gottes Sohn ist für dich gestorben. Liebe Freunde, wir alle wurden schuldig durch unsere eigene Sünde. Ich kann das nicht oft genug betonen. Jeder von uns hat falsch gelebt, bevor er Christus gefunden hat. Wir haben uns gelebt, aber nicht Gott. Wir haben nie nach Gottes Plan gefragt, bevor wir ihn kannten. Diese Sünde hat uns den geistigen Tod gebracht. Unsere Ewigkeit war sicher, aber eben nicht im Himmel. Durch Christi Tod und durch dieses Opfer alleine, denn er alleine war sündlos, haben wir eine Chance bekommen, bei Gott zu sein. Eine Chance, hier schon in diesem Leben Gott persönlich zu kennen, mit ihm zu leben, zu erleben, wie er meine Ehe verändert, wie er meinen Charakter formt, wie er mich aus Schwierigkeiten herausbringt, wie er mir Weisheit gibt, mit Situationen umzugehen, wo ich sonst nicht wirklich wüsste, was ich mache. Und dann eben in Ewigkeit das ewige Leben, eine Ewigkeit bei Gott, in der Herrlichkeit, die all das übersteigt, was wir hier schon mit Gott kennen. Das ist der wichtigste Grund, den es dafür gibt, ihn anzubeten. Doch unglücklicherweise vergessen wir schnell die fruchtbaren Einzelheiten, die furchtbaren Einzelheiten, auch fruchtbar, ja, aber furchtbar, dieses Opfers, das Gott für uns gebracht hat. Weil Vertrauen erzeugt Selbstzufriedenheit. Schon vor der Kreuzigung stand der Sohn Gottes nackt da. Er hat nicht diesen Lendenschutz um, den wir immer auf den Bildern sehen. Er wurde fast bis zur Unkenntlichkeit geschlagen und ausgepeitscht, mit einer Dornenkrone gekrönt und verspottet, verächtlich angespuckt, gequält, ausgelacht. Von hartherzigen Menschen wurde er schlechter behandelt als ein Tier. Danach, als er durch den Blutverlust schon fast bewusstlos war, musste er ein schweres Kreuz auf einen Hügel schleppen und wurde an dieses Kreuz genagelt. Dort starb er den grausamen und quälend langsamen Tod durch Kreuzigung, letztendlich an Erstickungstod. Und während sein Leben langsam aus ihm wich, standen die Lästerer und Spötter daneben und beleidigten ihn, machten sich über seinen Schmerz lustig und stellten seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, in Frage. Und dann, als Jesus all die Schuld und Sünde dieser Welt auf sich nahm, fühlte er sich so einsam und auf sich selbst geworfen, dass er in völliger Verzweiflung schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Jesus hätte sich selbst retten können, aber dann hätte er dich nicht retten können. Die 6 Legionen Engel standen bereit. Er ist Gott. Christus ist nicht nur ein Prophet. Er ist der lebendige Gott. Durch ihn wurde die Erde geformt. Das Holz, an dem er gekreuzigt wurde, stammte aus Bäumen, die er vor Urzeiten angepflanzt hatte. Die Menschen, die er geschaffen hat, aus Staub, nagelten ihn mit Steinen, mit Eisen ans Kreuz, das er in den Bergen selbst kreiert hat. Worte können die Finsternis dieser Stunde nicht beschreiben, die er durchlitt. Seit Ewigkeit war er mit Gott verbunden, in dieser Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt, das erste Mal in seiner ganzen Geschichte, war hier ein Bruch, weil er als Opfer angenommen wurde und die Sünden von dir auf sich lud, komplett. All deinen Müll, den du begangen hast, trug er am Kreuz. Warum ließ Gott diese Behandlung zu, dieses Leid zu? Warum? Einzig und allein dafür, dass du deine Ewigkeit nicht getrennt von Gott in der Hölle, sondern in der Herrlichkeit Gottes verbringen kannst. In der Bibel heißt es dazu: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Jesus gab alles auf, damit du alles haben kannst. Er starb, damit du in Ewigkeit leben kannst. Und das allein verdient unseren beständigen Dank und unser niemals endendes Lob. Du solltest niemals wieder darüber nachdenken müssen, wofür du Gott danken könntest. Ich fasse zusammen. Wir können die Freundschaft mit Gott vertiefen. Gott will uns ganz. Er freut sich, wenn unsere Anbetung getreu, ehrlich und auch durchdacht ist. Wir sollen ein lebendiges Opfer für Gott sein, das für ihn lebt und nach seinem Willen handelt. Wenn Gott weit entfernt scheint, dann muss uns das nicht beunruhigen, weil wir fest wissen dürfen, dass er immer bei uns ist. Wir konzentrieren uns auf Gottes unveränderliches Wesen. Wir vertrauen darauf, dass Gott seine Zusagen hält, und wir erinnern uns daran, was Gott schon für uns getan hat, in Dankbarkeit. Ich möchte jetzt einen Akt echter Anbetung durchführen, indem wir Gott zum Ausdruck bringen, dass wir von heute an ihm nachfolgen wollen. Für viele hier ist es eine Wiederholung einer längst getroffenen Entscheidung und damit eine Bestätigung. Für den einen oder anderen hier beim Anhören dieser CD mag es ein wichtiger erster Schritt auf Gott zu sein. Und jeder, der das möchte, dass Jesus Christus sein Leben führen und ihm seine Sünden vergeben soll, der spreche mir doch bitte dieses kurze Gebet nach. Herr Jesus, ich will, dass du mein Freund bist. Meine Sünden tun mir leid. Schenk du mir neues Leben. Du sollst Herr meines Lebens sein. Amen. Halleluja. Das ist alles, was nötig ist, um, wie die Bibel das sagt, eine neue Geburt zu erleben. Hi, hi, die Verwirrung ist vorbei. Wisst ihr, wenn ihr einen Computer besitzt, wo Windows drauf ist, dann wisst ihr, dass es Situationen gibt, wo ihr diesen Computer nicht mehr dazu bringt, weiterzuarbeiten. Ihr versteht es nicht, ich verstehe es nicht, aber diese Situationen kennen wir, wenn wir Windows haben. Ja? Du kannst tun, was du willst. Du kannst jede Taste auf deiner Tastatur drücken, du kannst beten, du kannst ihm zusprechen, ihm proklamieren, er macht's nicht mehr. Aber eins gibt's, was du tun kannst. Du kannst diesen großen Knopf drücken, 4-5 Sekunden lang, bis es macht. Das System startet neu. Und so geht es in unserem Leben, ihr Lieben. Manchmal sind wir an Situationen, da ist alles verfahren. Da steht nichts mehr zur Verfügung. Wir wissen, wir haben keine Möglichkeit mehr, unser Leben noch aktiv zu gestalten. Und das ist der Moment, wo viele Menschen Gott finden. Weil sie merken, ich schaff's allein nicht. Jetzt schon nicht. Wie soll es denn werden, wenn ich noch älter bin? Wo soll das denn hinführen?
Mein Leben ist eine Katastrophe, meine Ehe geht kaputt. Oder ich finde überhaupt keinen Partner, ich bin nicht fähig, Beziehungen zu leben. Und dann drückt Gott diesen Knopf, wenn wir wollen. Das Gebet eben war genau dieser Knopf. Wenn wir das von Herzen mitbeten, dann drückt Gott diesen Knopf und unser ganzes System bekommt einen neuen Start. Und dann fahren wir sauber hoch in der Computersprache. Auf einmal funktionieren alle Dinge wieder, besser als vorher. Diese fantastische Chance gibt Gott dir. Wenn du das von Herzen gebetet hast, dann ist das jetzt passiert. Dann hast du jetzt eine Freundschaft mit Gott begonnen und Gott hat dir alle deine Sünden vergeben. Du bist ein Kind Gottes geworden, du hast ewiges Leben erhalten. Ich sag dir ganz ehrlich, etwas Besseres wirst du auf diesem Planeten niemals finden, als das, was Gott dir gerade vor die Füße gelegt hat. Jetzt fang an, mit Gott zu sprechen. Bleib nicht dabei, das ist nur der Start. Wenn so ein System hochfährt, dann gibt es viel zu tun. Ich kann Einstellungen vornehmen. Ich kann Programme öffnen. Ich kann damit Dinge tun. Fang an, mit Gott zu sprechen, indem du betest. Beten heißt, mit Gott zu reden. Lies in der Bibel. Fang mit dem Neuen Testament an, am besten mit dem Johannesevangelium und lies dann von da an bis zum Ende. Das ist fantastisch. Jeden Tag vielleicht ein Kapitel oder zwei. Schließ dich einer Kleingruppe an. Bei uns heißen die Zellen. Auf Seite 9 in unserem Gemeindemagazin findest du ganz viele Möglichkeiten, eine Zelle hier dieser Gemeinde zu finden. Seite 10, Entschuldigung. Und wann immer du kannst, besuch die Gottesdienste, lass dich aufbauen. Nimm das mit, was Gott für dich hat. Und du wirst sehen, dein Leben wird einer Aufwärtstrend folgen, wie sie die Börsianer sich für ihre Aktien wünschen. Ich möchte dir sagen, diese Predigtreihe geht weiter. Das nächste Mal, nächsten Monat, werden wir uns das zweite Lebensziel Gottes anschauen. Das heißt nämlich, du wurdest als Teil von Gottes Familie erschaffen. Also zur Freude Gottes, das haben wir uns jetzt angeschaut. Und jetzt werden wir uns anschauen, was es damit zu tun hat, mit unserem Lebensziel von Gottes Perspektive aus, Teil einer Familie Gottes zu sein. Fantastisch. Ich möchte jetzt noch mit euch beten und ich möchte das Nachsorgeteam noch bitten, euch hier rüberzustellen. Wer ist das heute? Die Erika und der Matthias. Wenn jemand heute dieses Gebet für sich gebetet hat mit Ernsthaftigkeit, dann bitte nimm unser Angebot an, mit diesen beiden lieben Menschen 5 Minuten zu verschwinden. Die möchten euch nämlich gerne was schenken und die möchten auch noch persönlich für euch beten, damit ihr diesen Start heute, diesen Neustart eures Lebenscomputers, damit ihr den richtig klasse und gut hinbekommt. Lasst uns doch stehen zusammen für ein Gebet. Und nach dem Gebet werden wir noch ein Lied hören. Das heißt, das Herz der Anbetung. Vielleicht kommt das Lobpreisteam schon nach vorne. Und nach diesem Lied ist der Gottesdienst zu Ende und das Bistro wird öffnen und ihr könnt euch dann auch körperlich Speise abholen. Herr Jesus, du bist Herr und dieser Gottesdienst kam aus deiner Hand, weil du möchtest, Herr, dass wir Freunde Gottes sind, dass wir über die Freundschaft mit dir mehr wissen als Theorien, dass wir wirklich wissen, wie kann ich ein Freund Gottes sein? Wie kann ich diesen Lebensstil lernen? Wie kann ich ihn umsetzen? Das haben wir uns angeschaut jetzt 3-4 Mal hintereinander aus verschiedenen Seiten. Herr, hilf doch jedem von uns, dass wir hier nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter. Dass wir das umsetzen, was du uns wichtig gemacht hast. Dass wir unsere Unterschiedlichkeit bejahen, aber dennoch darauf hingehen zu sagen, Gott, du bist mein Herr und ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben und ich möchte das tun und das lassen, was du mir sagst. Alle Ehre sei dir dafür. Ich versiegle die Worte, die gesprochen wurden. Für jeden, der hier gehört hat oder der auch die CD gehört hat. In Jesu Namen und ich segne dich damit, dass du hier Wachstum erlebst und dass du Gottes Liebe und Kraft multipliziert in deinem Leben wahrnimmst. Wie Dinge sich lösen, wie Schwierigkeiten sich lösen, wie Krankheiten weichen, wie Ehen ein neues Feuer füreinander bekommen und wie du mit deinem Charakter verändert wirst, immer mehr in das Bild Jesu Christi hinein, in einen Menschen, der demütig ist und von Herzen lieben kann. In Jesu Namen. Amen. Amen.